Okay, ich predige heute über Menschenfurcht und ja, ich möchte direkt mit der Einleitung beginnen und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die um einen König handelt. Es handelt sich um König Hiskia, der König von Juda war. Dort waren Israel und Juda waren getrennte Königreiche und er wurde König von Juda. Und sein Vorgänger, sein Vater, er war ein gottloser König, er war ein schlechter König. Er führte Juda in die Knechtschaft. Und jetzt wird Hiskia unter diesen Voraussetzungen wieder König. Und was tut Hiskia? Er zerstört alle Götzenbilder, alle Aschera-Standbilder, die eherne Schlange zerstört er. Und er treibt alles aus, was Gott ein Gräuel war. Und er tat, was in den Augen des Herrn recht war. Ganz im Gegenteil von seinem Vater. Und wir lesen von ihm, dass er Gott so sehr anhing, er wich keinen Schritt von ihm ab. Er wandelte mit Gott. Er befolgte alle seine Gebote. Er stoppte die Herrschaft von Assyrien, unter die sein Vater sie geführt hatte, sie quasi verkauft hatte, damit er Hilfe von ihm bekam. Er beendete diese Knechtschaft und er nahm sogar noch Gaza ein, was zu Assyrien gehörte. Und was man noch hinzufügen muss, Assyrien war zu diesem Zeitpunkt das mächtigste Heer, oder Assyrien stellte das mächtigste Heer, was es zu dem Zeitpunkt überhaupt gab. Und das ist wichtig. Jetzt 14 Jahre später kommt jetzt der König von Assyrien, zerstört alle Städte von Juda und kommt jetzt quasi nach Jerusalem, der Hauptstadt. Und was tut Hiskia jetzt? Ganz anderes Bild. Er schickt einen Boten zum König von Assyrien und fleht ihn an. Ah, ich habe mich versündigt gegen dich. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich will alles tun, damit du besänftigt wirst. Und er fordert von ihm 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. Das sind heute ca. 11 Tonnen Silber und eine Tonne Gold. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber eine Riesenmenge. Und was tut Hiskia sogar dafür? Er gibt alles Gold und Silber aus seinem Haus, aus dem Tempel, aus Gottes Haus und zieht sogar das Gold von den Säulen im Tempel ab. Also er entehrt sozusagen Gottes Haus. Genau. Und was bringt es ihm? Dem König von Assyrien war es voll egal. Er geht trotzdem gegen Jerusalem und lässt Hiskia verspotten, er lässt Gott verspotten. Und fragt ihn, oder mit der Frage verspottet ihn, wem vertraust du eigentlich? Auf wen vertraust du? Genau, das ist die Einleitung in den Text. Ich möchte jetzt zu Beginn nochmal beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, dass du heute sprechen möchtest. Und ich danke dir für jeden, der gekommen ist. Und ich bete, dass du die Herzen auftust, dass du durch dein Wort sprichst, dass ich hier nur dein Werkzeug bin, das du gebrauchst, um dein Wort weiterzugeben. Und segne jetzt die nächsten Minuten, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und ich bete, dass wir wirklich dich verherrlichen nach dieser Predigt, dich mehr verherrlichen können. Amen. Amen. Der heutige Predigttext ist in Sprüche 29, 25. Ist ganz kurz. Steht: Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und genau diese Parallelen wollen wir anschauen, die Jonathan in seiner Begrüßung schon gesagt hat. Fallstrick und Geborgenheit und Menschenfurcht und Gottvertrauen. Diese beiden wollen wir uns anschauen und ich will direkt zu Anfang klären, was denn überhaupt ein Fallstrick ist. Wahrscheinlich können sich nicht viele was darunter vorstellen. Ein Fallstrick ist ein Begriff aus der Jagdszene und der Jäger spannt aus starken Stricken ein Netz, macht daraus eine Falle und er legt die Falle dorthin, wo sich das Wild wohlfühlt. Dorthin, wo das Wild keine Gefahr verspürt, wo es sich immer aufgehalten hat, dort legt er die Falle hin. Und wenn jetzt das Wild kommt und in die Falle tappt, dann schnappt sie zu und zieht sich so um das Wild fest, dass es nicht mehr loslässt und das Wild kann von sich aus gar nicht mehr da rauskommen. Und das ist so ein starkes Bild von Anfang an. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Und was sagt die Bibel noch dazu, was ein Fallstrick ist? Um das einfach zu verdeutlichen. 2. Timotheus 2, 26 lesen wir. Und sie wieder nüchtern werden, aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Und der Fallstrick ist ein Instrument, eine Waffe des Teufels, die er gebraucht, um uns, wo wir uns sicher sehen, wo wir denken, ach, ich tue meinen Willen, mir geht's gut und ich laufe meinen Weg. Und der Teufel, eigentlich strickst du dich immer mehr in der Falle des Teufels und wähnst dich sicher, aber bist völlig gefangen und bist unter dem Willen des Feindes. Genau, und das ist das, was ich von Anfang an erstmal klarstellen wollte. Was ist ein Fallstrick, damit es deutlich wird? Und jetzt zum Thema Menschenfurcht kommen. Warum ist Menschenfurcht ein Fallstrick? Warum ist es eine Waffe des Teufels? Und ich will jetzt ein paar Situationen aus dem Alltag euch vorstellen. Und ich denke, jeder kann sich in wenigstens einem Beispiel daran sehen. Und zwar, du stehst mit deinen Freunden oder Kollegen aus der Schule, der Uni oder der Arbeit zusammen in einem Kreis. Und auf einmal macht jemand einen Witz gegen Gott, lästert gegen den Glauben. Und was machst du? Du schweigst und bist irgendwie beschämt darüber. Warum? Warum bist du beschämt? Oder, anderes Beispiel, ein ganz aktuelles. Dein Jugendleiter bittet dich darum, eine Jugendveranstaltung in deinen Status zu posten. Und du tust es nicht. Warum? Warum tust du es nicht? Vergisst du das oder hast du Angst vor der Reaktion deiner Freunde, deiner Kollegen? Hey, wo gehst du denn hin? Wie Marc das beschrieben hat, was geht bis jetzt? Gehst du in die Kirche jetzt oder was? Haben wir Angst vor solchen Reaktionen? Was treibt uns da an, es nicht zu tun? Oder ein Einsatz in der Gemeinde steht an und du hast eigentlich gar keinen Bock zu helfen. Du willst lieber zu Hause bleiben. Aber dann erfährst du, eine Person, die ich mag, kommt auch. Und dann entscheidest du dich, ich komme auch. Wovon lässt du dich antreiben, zu helfen? Was ist dein Antrieb? Oder, andere Szene, du bekommst Kommentare zu deinem Aussehen, zu der Art und Weise, wie du dich kleidest, oder wie du gebaut bist körperlich, ob du ein bisschen korpulenter bist oder dünner, wie auch immer. Und daraufhin entscheidest du dich, deinen Style zu ändern, ins Fitnessstudio zu gehen und da auf deinen Körper zu achten. Was treibt dich an? Du siehst, oder nächste Szene, du siehst, dass die Kollegen von dir auf der Arbeit sich falsch verhalten und du tust nichts dagegen. Du versteckst dich, du sagst nichts, du lässt es geschehen und es wird immer schlimmer, das Arbeitsklima wird immer schlimmer. Warum sprichst du das Thema nicht bei deinem Chef oder bei deinen Kollegen persönlich direkt an? Nächstes Thema, du betest sogar seit langer Zeit, Gott, mach mich bitte frei von dieser und dieser Sünde, sei es Pornografie, sei es Lästerei, sei es irgendwelche anderen Sünden, mit denen du tagtäglich kämpfst und du betest dafür, aber du gehst die Sache nicht aktiv an, du sprichst mit keinem darüber. Du sprichst nicht, wie Georg letzte Woche gesagt hat, nicht mit deinen Vorbildern drüber, du sprichst nicht mit deinen engsten Leuten drüber. Warum? Warum nicht? Und falls du dich vielleicht doch in keiner Situation gesehen hast, habe ich noch eine Frage. Wie steht es bei dir mit Evangelisation? Hast du Angst davor, in deiner unmittelbaren Umgebung von Gott zu erzählen? Schämst du dich vielleicht dafür? Oder hast du Angst vor den möglichen Reaktionen, die deine Mitmenschen haben könnten? Sind dir die Evangelisationen lieber, die 300 Kilometer weiter weg sind, wo du keinen kennst? Dort kannst du auf einmal offen über den Glauben reden. Und das alles sind Beispiele dafür, dass der Antrieb Menschenfurcht ist. Du nimmst Menschen als Objekt und machst sie zu deinem Antrieb. Du willst dich verändern, weil der Mensch dich gedemütigt hat mit dem Kommentar, also du siehst kacke aus. Und indirekt hat er das so gesagt. Oder du willst helfen, aber nur, weil die Person da ist. Die Person steht höher bei dir, als dass du für Gott dienen möchtest. Und das ist genau die Sache. Entweder du lässt dich von Menschen beeinflussen, weil sie größer sind, weil du Angst hast, denen was zu sagen, oder du willst was von den Menschen, du willst Anerkennung bekommen und deswegen gehst du trainieren, damit du wieder gute Kommentare bekommst. Guck mal, wie schön du aussiehst. Das ist alles Menschenfurcht. Und das ist ganz klar eine Sünde, weil, wie wir auch in den Liedern gesungen haben, Gott allein gebührt die Ehre. Und wenn er nicht die Ehre bekommt, wenn wir unser Handeln abhängig machen von Menschen, dann ist es Menschenfurcht und dann sündigen wir gegen Gott. Und Still und geheim gibst du diesen Menschen die Kontrolle über dein Leben. Du bestimmst, du lässt sie über dein Leben bestimmen, wie du reagierst, wie du handelst, wie du dich anziehst, was du tust. Oh, nur ob du überhaupt was sagst. Und jetzt auch die Frage des Assyrischen Königs nochmal zum Wiederholen. Wem vertraust du und wen fürchtest du? Und da haben wir ein wunderbares Beispiel dazu, was die Bibel dazu sagt, was Menschenfurcht mit uns macht. In Jeremia 17, 5 und 6 lesen wir: So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und das sind harte Worte, und als ich die nochmal gelesen habe in der Vorbereitung, dann hat es auch mich überführt. Okay, was macht Menschenfurcht mit mir? Was hat es mit mir gemacht? Und warum ist es so, dass wir auf einmal, warum dieses Bild der Einsamkeit, der Dürre, keine Frucht, kein Leben ist da? Du gibst Gott nicht die Ehre. In Jesaja 42, 8 lesen wir, dass Gott seine Ehre nicht teilt. Er will alle Ehre bekommen, weil er alles gemacht hat. Und das Bild ist einfach nur ein Synonym oder ein Symbol für unser Herz, was Jeremia hier beschreibt. Und das, einige von uns waren vor ein paar Monaten auf dem Seminar, wo es um das Herz ging. Und da war der Text auch, den haben wir auch darin behandelt. Und in diesem Text, oder er hat gesagt, die Epithymia, die Begierde, die uns ist, treibt uns an. Das, was wir begehren, oder die Begierde hat ein Verehrungsobjekt und davon lassen wir uns bestimmen. Und diese Begierde ist ein Teil unseres natürlichen und sündigen Herzens. Und wir tun, was unser Herz verlangt. Und unsere Begierde ist Anerkennung, sei es bei Leuten, du willst gut dastehen, also tust du alles darum, um das Lob und die Anerkennung von den Leuten zu bekommen. Und das hat es auch zum Ziel. Und die Begierde, sie kann nicht gestillt werden. Du wirst immer leerer und leerer. Je mehr du danach trachtest, es Menschen recht zu machen und deine Begierde damit zu stillen, desto leerer wirst du. Und somit verstrickst du dich wieder in den Netzen des Teufels. Du läufst da rein und oh, du willst Anerkennung von Menschen haben, aber du wirst immer leerer. Du bist in einem Wüstenland, in der Einöde. Du bringst keine Frucht. Du kannst keine Frucht bringen, weil du das falsche Objekt verehrst. Du vertraust Menschen mehr als Gott. Und du hast nicht mal Blätter an dir. Du bist ein komplett kahler Strauch. Du kannst nicht mal jemandem Schatten geben. Und das ist einfach die Leere in unserem Herzen. Wir wollen uns füllen mit Menschen, mit Anerkennung. Wir haben Sehnsucht danach, gefüllt zu werden, aber wir werden immer nur leerer. Und das ist dieser Trugschluss, der Menschenfurcht hat. Und jetzt wieder auf Hiskia zurückzukommen, in der Einleitung. Hiskia fürchtete den König mehr als Gott in der zweiten Szene. Am Anfang hat er Gott gefürchtet und hat sogar ihn bekämpft. Und jetzt auf einmal rennt er ihm entgegen und sagt, gegen dich habe ich mich versündigt, sagt er. Gegen dich habe ich mich versündigt, weil er damals in Gaza eingegangen ist oder das eingenommen hat. Und er will es ihm recht machen, er will quasi die Begierde des Königs stillen, dass er Macht bekommt. Und wie ist die Reaktion des Königs? Er nimmt das Gold an, das Silber, aber er wird gar nicht davon erfüllt. Ihm ist es eigentlich völlig egal. Er geht trotzdem gegen Jerusalem, er geht trotzdem gegen Gott. Er verhöhnt Gott, er verspottet Gott. Und das ist eine Auswirkung davon, dass wir Menschen mehr fürchten als Gott. Die Menschen verspotten Gott, weil sie sehen, Gott ist gar nicht wert, gefürchtet zu werden, weil er traut sich ja gar nichts. Er ist ja voll in sich gekehrt und er will alles und jedem recht machen. Und deswegen, dem brauche ich gar nicht zu fürchten. Und deswegen die Frage, auch diese rhetorisch, diese ironisch gemeinte Frage, auf wen vertraust du eigentlich? Hiskia zeigt hier in der Szene ganz klar Menschenfurcht. Und das hat, und Menschenfurcht, muss ich mal wissen, hat eine Auswirkung auf unser ganzes Umfeld. Wenn du Menschen fürchtest, dann wirst du leerer, dann wirst du ungenießbarer, du wirst leer und dann forderst du was von Menschen, und sie können es nicht erfüllen. Sie können diese Begierde nicht stillen. Und somit wird dein ganzes Umfeld damit auch irgendwie mit reingezogen und verpestet. Genau, und das ist das Bild erstmal, was wir über Menschenfurcht haben in der Bibel. Aber Gott sei Dank geht der Text weiter. Gott sei Dank hört er nicht damit auf, dass wir in den Fallstricken des Teufels gefangen sind. Denn der Text geht weiter. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und das ist diese Herzenshaltung, die Neuausrichtung des Herzens, die Peter auch letzte Woche Sonntag angesprochen hat. Wir brauchen eine Neuausrichtung. Wer aber auf den Herrn vertraut. Und darin steckt eine Bedingung. Wer auf den Herrn vertraut, das fordert Gott von uns, die Ausrichtung auf ihn. Und dann gibt er uns gleichzeitig eine Verheißung mit. Der ist geborgen. Wenn wir Gott vertrauen, dann werden wir geborgen sein in ihm. Und ich möchte einen kurzen Einstieg machen oder von Peters Predigt letzte Woche. Und zwar, wie passt Vertrauen und Furcht zusammen? Wie können diese beiden Sachen eigentlich koexistieren? Weil wenn wir doch vertrauen, dann fürchten wir die Person gar nicht, sondern eigentlich bei uns Menschen, dann ist eigentlich Dienst in Nähe da und dann brauchen wir sie doch gar nicht zu fürchten, wenn wir die vertrauen, oder? Und in der Bibel lesen wir auch dazu, Furcht in 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Oder in Römer 8,15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in ihr rufen, aber Vater. Und jetzt lesen wir aber wieder andere Stellen in der Bibel. Und ich habe die Bibelstellen einfach von Peter genommen letzte Woche, weil die einfach perfekt passen. In 1. Petrus 2,17 steht, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, fürchtet Gott. Und Apostelgeschichte 19,17. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Oder Epheser 5,21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und wie passt das jetzt zusammen? Dass wir Menschen vertrauen, oder dass wir nicht Menschen vertrauen, sondern dass wir Gott vertrauen und somit ihn auch fürchten. Weil wem du vertraust, dem wirst du auch fürchten. Und die Puritaner haben das richtig gut herausgestellt, nämlich das Objekt der Furcht ist das Entscheidende. Die Wurzel von sündhafter Angst ist Hass. Die Wurzel von heiliger Furcht ist Liebe. Und weil wir Gott sehen in der ganzen Bibel, in all seiner Majestät und Größe, dann fürchten wir ihn und gleichzeitig lieben wir ihn für seine Güte, für seine Treue und Gnade. Und das alles passt perfekt zusammen, wenn wir es auf Gott projizieren. Und letzte Woche hat Georg dich darauf herausgefordert, Gott durch Georg, was ist dein Vorbild? Wem folgst du nach? Und heute will ich dich herausfordern, wem vertraust du? Weil wem du vertraust, der wird auch über dein Leben entscheiden. Wen du vertraust, den fürchtest du und der hat Einfluss auf dein Leben. Und da will ich einfach gegenüberstellen. Vertraust du Menschen, weil sie dich lieben und annehmen, weil du cool und witzig bist, weil du mal einen guten Rat für sie hast? Das sind alles Bedingungen, die wir knüpfen an Vertrauen. Oder vertraust du Gott, der dich und mich, der uns elende Sünder gerettet hat, bedingungslos geliebt hat und seinen einzigen Sohn nicht verschonte, sondern ihn hingab für uns? Oder wer verdient mehr, dass du ihm vertraust? Menschen, die Staub sind, zu Staub wieder werden, die nur kurz leben, wie das Jonathan auch wunderbar gesagt in der Einleitung, wir leben nur kurz hier, es ist ein Zelt. Vertraust du vielmehr auf die Meinung oder vertraust du auf Gott, der dir die Luft zum Atmen gibt, der dich gemacht hat vom Mutterleib an? Und genau, das will ich euch auch fragen. Wem vertraust du mehr? Und ich will dir da, will euch, dir ein Beispiel auch aus meinem persönlichen Leben dazu geben, wie der Fokus auf Gott einfach die Beziehung auch zu Georg und mir verändert hat. Und zwar wohnen wir jetzt seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren zusammen. Und der Anfang muss ich mir sagen, da stimmt Georg mir auch zu, der war richtig grausam. Und zwar, wir haben kaum kommuniziert, wir haben quasi gar nicht festgelegt, wie wir eigentlich zusammen leben wollen. Und dann kamen Sachen, die ich bei Georg gesehen habe, kleine Fehler. Da und da hat er vielleicht mal was vergessen und hat er das vielleicht nicht wieder gemacht. Und er hat mal quasi meine Bedürfnisse, meine sündigen Begierden, die ich hatte, die Anforderungen, die ich an ihn hatte, hat er nicht erfüllt. Und ich wurde immer wütender, aber ich habe es nicht angesprochen. Und ich so, hey, der muss das doch sehen. Und habe es teilweise selber weggemacht und habe gedacht, der muss es doch irgendwann sehen. Und so haben wir es so oft gestritten, weil ich dann, wenn ich nicht mehr konnte, quasi explodiert bin, den angemeckert habe und mich ins Zimmer gegangen. Und so ging es ziemlich häufig. Und so waren wir wirklich ziemlich zerstritten. Und Georg war einfach für mich in dem Zeitraum größer als Gott. Weil Georg viel oder den größten Einfluss darauf hatte, wie ich mich auch verhalten habe. Er hat meine Gedanken eingenommen, weil ich mich so sehr geärgert habe. Und wie hat sich das geändert? Wir durften erfahren, oder ich durfte vor allem erfahren, dass Georg ein Schleifwerkzeug für mich ist, für mein Leben. Dass Gott Georg nicht einfach so in mein Leben getan hat, dass wir jetzt nicht einfach so zusammenleben, sondern dass er wollte, dass wir zusammenleben und dass wir uns gegenseitig schleifen, dass wir uns aufmerksam machen auf unsere Fehler. Und da wurde wieder Gott ins Zentrum gerückt. Und dann konnten wir Fehler aufarbeiten, dann konnten wir gegenseitig unsere Sünden und falschen Begierden bekennen. Und der Umgang wurde direkt viel besser, weil wir einfach dann freier kommunizieren konnten. Wir haben uns nicht mehr voneinander gefürchtet oder ich habe mich nicht mehr vor der Reaktion von Georg gefürchtet, sondern ich konnte die Sachen frei ansprechen und jetzt können wir einfach besser damit umgehen. Und das Objekt der Furcht ist so entscheidend, weil ich habe eigentlich innerlich habe ich Georg gehasst dafür, was er getan hat. Und es war Hass, die diese Furcht ausgelöst hat und ich habe nicht darauf angesprochen. Ich habe es auch nicht vor Gott gebracht oder so, sondern ich habe dieses im Herzen gehabt. Und jetzt, wo Gottes Liebe, bedingungslose Liebe, so wie ich auch Georg lieben soll, bedingungslos, als sie mir mehr und mehr bewusst wurde, dann konnten wir auch reden. Dann wurde Georg wieder kleiner und Gott größer. Von Gott damit verehren, mit dem Umgang. Genau. Und genau das ist auch, was in Jeremia 17, wie es weitergeht. Ich will noch den ganzen Text lesen, weil es im Zusammenhang so wichtig ist und so stark ist. Denn da steht, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und genauso habe ich mich gefühlt in meinem Herzen. Ich habe mich innerlich leer gefühlt, weil ich Georg mehr gefürchtet habe als Gott. Und jetzt geht's weiter. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzel am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und was für ein anderes Bild. Das komplette Gegenteil davon, von den Versen 5 und 6. Gesegnet ist der Mann. Und das ist genau das. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, wenn unsere Herzensausrichtung auf den Herrn gerichtet ist, wenn wir ihn größer machen als die Menschen in unserem Leben, dann ist es wieder Gottes Verheißung hier. Dann werden wir Frucht bringen. Die Bedingung ist, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir ihn mehr fürchten, dass wir ihn zum Herr in unserem Leben machen. Und die Verheißung ist, dass wir ein Baum sind, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und das ist so ermutigend für mich, auch mein Leben Gott anzuvertrauen, dass ich ihn mehr fürchte als Menschen. Dass ich die Begierden, die sündigen Begierden, die ich vorher hatte, dass sie getötet werden müssen, dass sie keinen Raum mehr haben, weil jetzt der Raum Jesus gehört. Weil ich darauf schaue, was er für mich getan hat und meine Begierden nicht entscheidend sind dafür, wer ich bin oder was ich bin. Genau. Und da ist mir auch noch der Text eingefallen. von Jesus, wo er sagt, getrennt von mir könnt ihr keine Frucht bringen. Dass Jesus das Bild des Weinstocks braucht. Das ist auch wieder wie ein Baum, der Frucht bringt. Wenn wir ohne Jesus sind, sind wir ein kahler Strauch. Aber wenn wir mit Jesus gehen und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir in Jesus bleiben, dann werden wir Frucht bringen, aber auch nur dann. Und es ist ein täglicher Kampf, so wie Marc das heute gepostet hat in der Gruppe, das fand ich richtig gut. Das wollte ich jetzt auch erwähnen. Der hat gesagt, täglich einen Holzscheitel wieder ins Feuer kippen, täglich wieder aufflammen lassen. Okay, ich will dir vertrauen, Herr, nicht Menschen. Ich will dich erheben und mir das Evangelium predigen jeden Tag. Und ich will nicht auf Menschen, oder ich will Menschen nicht fürchten. Und dazu sind die Psalmen einfach auch perfekt, um das nochmal herauszustellen, wie der tägliche Kampf aussehen kann. Und weil das oft geht es darum, um mich tobt ein Krieg, alle sind gegen mich, aber ich entscheide mich, auf dich zu vertrauen. Du bist mein Fels, du bist meine Rettung, auf dich vertraue ich. Nichts kann mich trennen von deiner Liebe. Und ich will euch mit reinnehmen in den Psalm 73. Und Asaf stellt hier wirklich perfekt dar, wie es tagtäglich bei uns sein kann. In Vers 2 schreibt er, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Fast wäre er an die Fallstricke des Teufels gelaufen. Und warum? Er beneidete, dass die Gottlosen und Übermütigen solch einen Reichtum haben. Sie erleiden keine Qual und sind hochmütig, ungerecht und füllen Gott mit ihren Reden und verführen das Volk. Und Asa schreibt dazu, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Er sah seine tägliche Züchtigung als Plage an. Warum hat der Ungerechte so viel Überfluss? Warum geht es ihm so gut und warum muss ich so viel leiden, als der sich an Gottes Gebote hält, der dem Herrn nachfolgt? Warum geht es denen so gut? Er wollte das auch in dem Moment. Und der Turning Point kommt dann ab Vers 17. Da ändert sich die ganze Stimmung. Der Auslöser ist der Gang ins Heiligtum. Und im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, sieht er, was aus den Ungerechten werden wird. Sie sind Staub, sie werden zu Staub. All dieses Treiben ist nur eine kurze Zeit und dann werden sie wieder gehen. Und sie werden dorthin gehen, was sie verdient haben, nämlich sie werden in die Hölle gehen. Und als er das sieht, da ändert sich wieder seine ganze Herzenseinstellung. Und dann lesen wir, und da will ich die Verse auslesen, von Verse 25 und 28, wie er darauf reagiert. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Also erst hat er geguckt, die haben das und das. Warum haben die das? Und jetzt sagt er, nichts begehre ich neben dir auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. So bleibt auch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Oder anders gesagt, die Menschen mehr vertrauen als dir. Die Menschen zu ihren Begierde machen. Die Verehrung von Menschen zu ihrer Begierde machen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um all deine Werke zu verkünden. Der Fokus unserer Furcht ist entscheidend. Er entscheidet sich wieder, nachdem er gesehen hat, was aus ihm wird. Ich will auf Gott vertrauen. Ich gehe mit ihm. Ich begehre nichts anderes. Ich will nicht reich sein. Ich will nicht das haben, was die Leute haben, sondern ich will Gott nachfolgen. Und das ist wirklich das, was wir brauchen. Sobald er sich erinnert, wir müssen uns jeden Tag daran erinnern, was wird aus denen, die nicht an Gott glauben und was habe ich in Gott bekommen? Ich habe das Leben bekommen, das Leben im Überfluss. Ich darf wandeln im Herrn und ich darf in ihm wachsen. Und ich darf ihn fürchten. Und das, was Asaf hier sagt, das hat Jesus später nochmal viel deutlicher betont. Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und John Piper hat dazu gesagt, wir Christen sollten die furchtlosesten Menschen auf der ganzen Welt sein. Weil Menschen können uns nichts nehmen außer unseren Körper. Aber Gott kann beides verderben, kann beides in die Hölle schmeißen. Und deswegen, weil wir Gott als unseren Zufluchtsort haben, wollen wir mehr auf ihn vertrauen und ihm die Ehrfurcht geben, die ihm gebührt. Ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Denn, und das Bild, was du gebraucht hast, was Johnny gebraucht hat, das war perfekt. Wie ein Kind an der Brust seiner Mutter oder wie ein Kind in den Armen des Vaters geborgen ist. Das Gegenteil von Fallstrick. Du bist verstrickt in der Sünde und jetzt, du bist geborgen in den Armen deines rettenden Vaters, deines liebenden Vaters, der dir erzählt von seinen Geboten, der erzählt, dass er dich so sehr liebt, der dich hält und der dir nichts Schlechtes will, sondern nur das Beste für dich will. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Menschen sind Staub und die Meinung von Menschen macht uns kaputt, sie lehrt uns, sie schickt uns in die salzige Wüste. Aber wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann sind wir geborgen. Und diese Geborgenheit, wie drückt sich die aus? In Anbetung, in Lobpreis. Wenn wir erkennen, was Jesus für uns getan hat, dann werden Menschen erstmal egal, wie Lukas auch eben gesagt hat. Egal, ob ich einen Mann habe, egal, ob ich eine Frau habe, egal, ob ich ein Auto habe, egal was, ich will dich loben, weil ich, wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauche. Und genau das können wir auch auf die Geschichte von Hiskia anwenden. Wir sind jetzt in dieser Szene, wo der König von Assyrien kommt und wo er ihm gedroht hat, wo der Gott verspottet hat. Und als Hiskia das erfährt, was tut er? Hiskia reißt seine Kleider in zwei, er zerreißt sie, er schüttet Asche über sein Haupt und das ist ein Zeichen, er tat Buße. Er tat aufrichtig Buße für das, was er getan hat, dass er den König von Assyrien höher gestellt hat als Gott. Und Gott reagiert direkt auch darauf. Er schickt Jesaja zu ihm und spricht ihm durch Jesaja zu, dass Gott für ihn kämpfen wird. Dass die Verspottung gehört hat und dass er letztendlich nur Gott verspottet hat und sein Volk. Und dass er sich gegen ihn versündigt hat. Und das ist so spannend zu sehen. Und dann kommt nochmal eine Drohung vom König von Assyrien. Und er droht ihm nochmal. Und jetzt geht Hiskia vielmehr ins König. Er geht in den Tempel und er betet Gott an. Er sagt, du bist der Herr, dich will ich fürchten, du bist größer. Du bist größer als der König von Assyrien. Du bist größer als das größte Heer der ganzen Welt zurzeit. Und dir will ich vertrauen. Und nachdem er fertig gebetet hat, sofort sendet Jesaja einen Boten zu ihm und sagt, ich werde den König von Assyrien austreiben aus seinem Land. Und ich werde ihn vernichten, ich werde ihn töten. Und ich werde dich wieder aufleben lassen und ich werde, wie war das Bild, dass es der Baum tief verwurzelt wird im Boden und dass er groß wächst, dass Israel wieder groß gemacht wird unter der Herrschaft von Hiskia. Und das ist, warum, wie in Haggai auch, er tat Buße, seine Herzenseinstellung änderte sich. Und das ist auch der Text uns sagt, wenn unsere Herzenseinstellung sich ändert, dann reagiert Gott sofort darauf. Und das ist auch, was wir anwenden sollen. Wir wollen die Verheißungen von Gott kennen, wollen sein Wort lesen und auch danach leben. Und ja, genau, das wollte ich euch damit zeigen. Der Unterschied zwischen Menschenfurcht und Vertrauen auf Gott. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, eine Waffe des Teufels, die dich ins Verderben führt. Vertrauen auf Gott ist Geborgenheit. Es ist zu wissen, dass dein Vater dich erretten wird, auch wenn du jetzt noch leiden musst, auch wenn du als Gerechter jetzt leiden musst. Und ich will euch echt auffordern, zu überprüfen, zu gucken, wo vertraust du mehr auf Menschen als Gott? Wo sind Menschen größer in deinem Leben als Gott? Wo gibt es Bereiche, wo Menschen dich so eingenommen haben, dass deine Seele innerlich schreit, ich will hier raus, ich bin so leer, ich will wieder gefüllt werden. Ich will wirklich, dass ihr guckt, wo sind Bereiche. Bei mir war es zum Beispiel Georg oder der Sport, was auch immer, dass wirklich das Objekt der Verehrung war. Oder der Furcht. Und ich will wirklich, ich fordere euch auf, macht die Entscheidung heute, macht es jetzt fest. Auf wen willst du vertrauen? Auf wen willst du dein Leben lang vertrauen? Auf Gott, wie wir auch gesungen haben. Wir Höhen noch Tiefen werden dich greifen. Tod und Leben werden dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Und genau, und du wirst Frucht bringen, jeden Tag, in schweren Zeiten, in Leid, in Widrigkeiten, weil du auf den Herrn vertraust. Amen.